Vater im Himmel, ich danke dir. Du bist so wunderbar, du bist grossartig. Und es ist so schön, mit dir zu sein und mit dir zu leben. Ich bitte dich, segne mich, dass ich dein Wort verkünden kann. Amen. Meine Brille. Ah, das ist gut. Entschuldigung. Heute haben wir das Gleichnis des barmherzigen Samariters aus Lukas 10, 25. Ich habe mich zuerst gefragt, wo habe ich Barmherzigkeit erfahren und was hat es ausgelöst? Ich mache jetzt die PowerPoint so, sieht man es. Wie schön ist es, wenn jemand einem eine helfende Hand ausstreckt? Danke. Und wo muss ich drücken? Wenn's
ganz normal wie vorher.
Ich bin neu mit Technik. Also, im letzten Jahr habe ich von einem Arbeitskollegen Barmherzigkeit erlebt. Ich war finanziell immer knapper dran und wusste, bald kommen große Rechnungen. Auch mein Auto hatte zwei Reparaturen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Und das war, weil ich die Stipendien noch nicht bekommen habe, weil die Steuererklärung noch nicht, also vom Staat, sie waren hintendrein, wie sagt man dann? Hinterdrein. Ja. Und mein Kollege hat das mitgekriegt und hat mir 200 Franken geschenkt. Einfach so. Obwohl er finanziell nicht üppig unterwegs ist. Und er hatte mir gegenüber eigentlich gar keine Verpflichtung. Er hat das einfach gemacht. Und das hat bei mir einige Gefühle ausgelöst. Es war zuerst ein Zeugnis, dass Gott mich versorgt und mich sieht. Es war ein direkter Zuspruch von ihm. Und es war ein sehr schönes Gefühl, Freundlichkeit und Hilfe von einem Menschen zu erhalten. Es füllte mich mit Hoffnung und hat meine ganze Haltung und Stimmung umgedreht und wieder ins Positive. Barmherzigkeit ist ein Wort, das wir im normalen Sprachgebrauch selten benutzen. Und ich habe eine Definition gefunden, die mir sehr gefallen hat. Es ist, Barmherzigkeit ist eine tätige Nächstenliebe. Und der Nächste ist jeweils der, den der Mensch durch barmherziges Handeln zu seinem Nächsten macht. Mitleid ist hingegen keine Charaktereigenschaft, sondern ein menschliches Gefühl. Barmherzigkeit bezeichnet eine Betroffenheit im Innersten, das zu einer Tat, das zu einem Tun führt. Es ist mehr als ein bloßes Gefühl. Ich habe es auch nachgeschlagen im Hebräischen, das heißt Rachamim, und steht für die emotionale Rührung und ist abgeleitet von Rechem, das heißt Mutterschoß. Auf Deutsch ist es übersetzt vom Lateinischen Misericordia, Miser, Arm und Elend und Cor von Herz. Ein Herz für die Armen und Elenden. Und ich finde, dass es ist ein so allumfassendes Wort. Die Gefühle einer Mutter und die Fürsorge, die sie gibt, ein Herz für die Armen und Elenden. Das Gleichnis beginnt mit einem Gesetzeslehrer, der Jesus auf die Probe stellen will. Er fragt, wie gewinne ich das ewige Leben? Und Jesus fragt ihn zurück, was im Gesetz steht. Der Gesetzeslehrer antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deine Nächsten wie dich selbst. Also die AGBs. Und mich hat das Gleiche begeistert an Gott. Er macht es ganz einfach. In einem Satz sind seine Anforderungen an uns beschrieben. Wenn wir Gott mit ganzem Herz, ganzer Seele, Kraft und Verstand lieben, dann stellen wir ihn an den ersten Platz. Wir ordnen ihm alles unter. Gott wünscht sich auch, dass wir uns gegenseitig lieben. Er ist die Liebe selbst und freut sich an der Liebe, wenn er sie sieht bei uns. Und auch, dass wir uns selber nicht vergessen, dass wir auf uns Acht geben. Ja. Und die Welt wäre sehr schön, wenn wir uns alle um das bemühen würden. Das wird auch im Römerbrief bestätigt. Die Liebe, also Römer 13,10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Im Gleichnis bestätigt Jesus den Gesetzeslehrer. Recht hast du, tu das und du wirst leben. Und die Frage war ja auch nach dem ewigen Leben. Also wenn man das befolgt, dann wird man auch ewig leben mit Gott. Und dann fragt der Gesetzeslehrer, wer ist mein Nächster? Und Jesus erzählt ihm die Geschichte des barmherzigen Samariters. Ein Mann geht von Jericho nach Jerusalem, glaube ich, und wird überfallen. Er wird ausgezogen, niedergeschlagen und halbtot liegen gelassen. Nacheinander kommen ein Priester und ein Levit vorbei. Beide sehen ihn und gehen trotzdem vorüber. Also sie schauen ihn auch wirklich an und gehen trotzdem vorbei. Dann kam der Samariter. Auch er sah den Verletzten und fühlte Mitleid. Er reinigte die Wunden und verband sie. Er brachte ihn in Sicherheit und sorgte auch danach für ihn. Er zahlte die Rechnung in der Herberge. Für mich ist das auch ein Bild, was Gott für uns getan hat. Wie im Gleichnis ist er voll Barmherzigkeit. Er sah uns verloren und arm und er hatte Mitgefühl. Und er hat dann auch gehandelt. Er hat einen Heilsplan für uns und seinen eigenen Sohn dafür hingegeben. Und Jesus hat uns gereinigt mit seinem Blut und für all unsere Schuld bezahlt. Er verbindet unsere Wunden und stellt uns wieder her. Er leistet nicht nur erste Hilfe, sondern sorgt auch nachher für alles, was wir brauchen. Wenn unsere Herzen ergriffen sind von seiner Liebe und Barmherzigkeit, handeln wir im Leben auch danach. Es bringt Taten hervor. Im 1. Timotheus 1,14. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Der Gesetzeslehrer, der Jesus auf die Probe stellen wollte, kannte das Gesetz und legte es auch aus. Auch der Priester und der Levit dienten beide im Tempel. Ihre Arbeit war eigentlich für Gott im Alltag, für sein Reich. Aber was hat ihnen gefehlt? Die Liebe. Sie kannten das Gesetz und hielten sich wahrscheinlich auch daran. Aber ihre Herzen waren nicht ergriffen von der Liebe des Vaters. Diese Liebe füllt das Herz, bis es überfließt. Im Römer 2,13. Das lese ich aus der NGÜ. Dort steht es etwas einfacher. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt. Für gerecht erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Und es ist natürlich so, hier steht, vom jüdischen Volk, das gilt jetzt natürlich genauso für die Gemeinde, ja, und dass die Heiden das nicht kennen, das Gesetz. Im Gleichnis der Samariter fühlte Erbarmen und Liebe, als er den Überfallenen sah. Die Samariter waren keine reinen Juden, sie waren ein Mischvolk. Sie wurden von den Israeliten verachtet und auch so behandelt. Und obwohl er sicher unter dieser Verachtung gelitten hatte, geht er zu dem Verletzten hin und hilft dem Israeliten. Er hat den Verächter geliebt. Und Verachtung ist eine sehr starke Sache. Wenn man das spürt, das tut sehr weh. Und häufig löst es in uns auch Wut aus oder Hass. Aber er war fähig, den Verächter zu lieben und ihm zu helfen. Und Jesus ging einen Schritt weiter. Im Lukas 6, 27. Jesus sagt, dass wir auch unsere Feinde lieben sollen. Wir sollen sie segnen und für sie beten. Dass wir unsere Freunde lieben, ist normal. Das machen auch jene, die nicht glauben. Er sagt, nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Und dann endet der Vers, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist auch wieder der Hinweis auf das ewige Leben. Wir werden dann Söhne des Höchsten sein. Dieser Vers beantwortet auch die Frage, wer ist unser Nächster? Alle, auch unsere Feinde, alle Menschen. Bei der Vorbereitung dachte ich auch immer wieder an die letzte Predigt vom Sonntag, an die verfolgten Christen. Sie machen genau das, sie erfüllen die AGBs. Sie lieben den Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, aller Kraft und dem Verstand. Und ihre Nächsten. Wenn sie sich für Gott entscheiden, riskieren sie alles, ihre Existenz im Sinn von Arbeit, Wohnung und sogar ihr Leben. Die Wahl besteht aus, ich gebe alles hin für Gott oder ich gehe ohne ihn. Es ist auch, wenn wir uns das für uns selber vorstellen, ist das keine kleine Sache, wenn wir uns vorstellen, dass wir unsere Arbeit verlieren für Gott und vielleicht keinen Job mehr finden, dann löst das schon viel aus, auch viel Angst. Aber wenn wir ihm vertrauen, geht er mit uns. Und diese völlige Hingabe, die bringt viel Frucht. Die verfolgten Christen halten so auch Misshandlungen und Anfeindungen aus und empfinden trotzdem noch Liebe für ihre Peiniger und wünschen sich, dass sie Jesus kennenlernen. Sie haben ihren Blick auf die Ewigkeit gerichtet, nicht auf dieses Leben und allfällige Bequemlichkeiten. Und bei uns im Leben können wir das auch machen. Wenn Menschen, die uns zum Beispiel mobben oder uns Steine in den Weg legen, in eine Notsituation kommen oder einfach Hilfe brauchen, können wir ihnen helfen. Das ist sehr ungewöhnlich in dieser Welt. Und sie fragen sich doch bestimmt, wieso, dass wir ihnen helfen. Es ist ein großes Zeugnis. Es widerspiegelt die Liebe unseres Vaters im Himmel. Was es in diesen Menschen bewirkt, das liegt nicht in unserer Hand. Das ist zwischen ihnen und Gott. Unsere Aufgabe ist es nur, Zeugnis zu geben von unserem liebenden Vater. Wir können uns auch fragen, ob wir in einer Situation, wo es uns alles kostet, Jesus nachzufolgen, ein Ja haben für Gott? Sind wir bereit, alles aufzugeben für unseren Herrn? In dieser Entscheidung steckt eine große Kraft. Es verändert unsere Haltung und richtet unseren Blick auf Jesus. Ich möchte schließen mit dem letzten Satz des Gleichnisses. Ich weiß gar nicht, habe ich es noch mal? Wo das Jesus zu dem Gesetzeslehrer sagte: Geh auch du und handle so. Amen.